Klappe. Hallo Philipp.
Hallo Antonia, hörst du mich? Hören Sie mich?
Ja,
hallo.
Ich höre dich. Ja, du bist umgesteckt. Aber das war ganz schön schnell heute.
Ja, ich habe mich nicht beeilt.
Ich muss immer lachen, wenn ich mir das...
Ja,
ja, es ist aber irgendwie lustig. Ich meine, wenn die Leute sehen würden, in welchen Situationen wir schon aufgenommen haben, ist
das
schon...
Das stimmt allerdings.
Richtig lustig.
So, und ich muss jetzt mal ganz kurz mich etwas umsetzen. Da knackt der Stuhl jetzt. Oh, Leute, so. Und dann hoffe ich, dass es nicht mehr so knackt. Ach, ist das alles aufregend. Schön, dass wir nach anderthalb Jahren hier immer noch so tun, als wäre es das erste Mal. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Zurück so. Bei einer neuen Folge über einen unbekannten Vogel, den wir nicht nennen werden. Wir werden nicht sagen, was...
Nein, oh, wir wissen selber noch nicht, um wen es heute geht.
Ja, genau. Ja.
Nein,
wie ist es, Philipp? Wie geht's dir?
Och, mir geht's gut, muss ich sagen. Letztes Mal, da war ich ja so ein bisschen moody. Heute bin ich eigentlich nicht moody, ich bin eigentlich gut drauf. Obwohl, das hat jetzt schon was mit dem Tagesbericht zu tun, Morgenreport meine ich. Mhm. Kann ich ja direkt sagen, obwohl ich glaube, dass heute die Störche abgezogen sind.
Ja, und das ist, wie kommst du da drauf?
Also gestern Abend waren sie noch da, und die hängen ja nicht jeden Tag nur auf ihrem Horst rum. Die sind ja unterwegs und kommen immer mal wieder. Und deswegen, vielleicht kommen sie auch gleich wieder. Aber gestern, es ist absurd, aber man hat das so ein bisschen, wenn man die über die Jahre beobachtet, hat man das so ein bisschen im Gefühl, ob die jetzt einfach nur kurz da so sitzen oder was die so im Schilde führen. Und die waren unruhig gestern und vorgestern. Waren sehr unruhig. Und es ist ja auch gerade nicht mehr so warm. Ist ja gerade so eine etwas herbstliche Stimmung. Und am Wochenende war es noch sehr warm, hier jedenfalls. Und da haben die ganz fleißig geübt und sind ja auf die Thermik angewiesen. Und wir haben ja zwei Junge dieses Jahr. Das ist schön, ein schöner Erfolg. Und die üben dann und kreisen so überm Dorf und überm Horst und so weiter. Und ja, das haben sie am Wochenende gemacht. Gestern, vorgestern nicht mehr so richtig. Und jetzt ist es so herbstlich geworden. Und gestern Abend saßen sie noch da. Und jetzt heute schon... Den ganzen Morgen, mehrere Stunden, ist der Horst verwaist.
Ja, das kann ja echt gut sein.
Und, weil ich ja ein kleiner Nerd bin und ich habe ja so ein Notizbuch, wo ich mir so wichtige Dinge reinschreibe, habe ich nachgeguckt, es war genau vor einem Jahr Abflug, am exakt demselben Tag.
Wirklich?
Ja. Also das heißt ja nichts, bei den Störchen ist es ja immer schon so, dass es eher gegen Mitte, Ende August ist, als irgendwie... andere Zugvögel, die ein bisschen länger bleiben, die Schwalben bleiben ja auch ein bisschen länger und so weiter. Aber es wäre derselbe Tag, was natürlich wieder ein Faszinosum wäre. Und es geht natürlich auch gar nicht, dass wir in anderthalb Jahren Podcast noch gar nicht über den Weißstorch gesprochen haben. Fiel mir da so auf. Aber gut.
Ja, aber auf der anderen Seite finde ich auch, weil ich habe auch ein, zwei Vögel, wo ich denke, unglaublich, dass wir noch nicht über die geredet haben. Mhm. Das zeigt aber auch, was für eine Anzahl an Vögeln wir haben und wie schön es ist, dass wir meistens losen und nicht wissen, was drankommt.
Ja,
weil
stimmt.
Dann bleiben immer so, ich sag mal, sehr symbolhafte und sehr bekannte Vögel übrig, die vielleicht noch nicht, sonst wäre es ja auch langweilig, wenn wir alles schon durch hätten, so was wir sehen und was wir hören.
Nee, voll. Deswegen. Auf jeden Fall. Es ist auch kein Vogel, wo ich jetzt sage, komm, wir cheaten jetzt mal und den muss ich nächste Woche mal besprechen oder so.
Ja.
Überhaupt nicht. Das ist so ein Vogel, von dem ich genau weiß, der wird irgendwann drankommen und dann haben wir da genug zu erzählen. Ist mir nur aufgefallen, dass das so ein krasser Vogel ist, der hier auch jetzt, seit ich auf dem Land wohne, direkt vor unserem Haus einfach sitzt und man sich so dran gewöhnt hat. Und ich meine, als Kind bin ich ausgerastet, wenn ich mal einen Storch gesehen habe. Das ist schon... ist schon schön, aber ich bin ja auch nicht umsonst rausgezogen, weil ich genau weiß, dass mich das sehr glücklich macht.
Ja, ich finde Störche auch immer so schön zu sehen. Auch vor allen Dingen, wenn sie fliegen. Also können wir nochmal in Länge drüber reden, wenn man dann den Vogel behandelt. Aber es gab so einen Moment in meinem Leben, da war ich auf einem Dreh und gucke nach oben und dann waren wirklich 30 Störche, die da über uns gekreist sind. Das ist schon ein unglaubliches Erlebnis.
Ich hatte das mal ich bin irgendwann nach dem Abi oder in meinen ersten Semesterferien bin ich durch Andalusien getrampt, weil ich da noch wild war und weil ich da noch ganz crazy war. Ich war so 8 Wochen oder so mit Rasterlocken und nein, das nicht. Aber ich bin auf jeden Fall durch Andalusien geschwemmt und dann bin ich in, genau.
Okay. Weißt du? Philipp und, mit Rasterlocken wäre allerdings was, richtig lustig.
Aber was stimmt ist, dass ich so ein, ich hatte so ein, kurzer Exkurs, ich hatte so ein, tatsächlich so eine Lederkette, also ganz schlimm. Also so ein Band eigentlich, zwei so Bänder aus Leder. Ja. Und ich hatte zwei Holzringe aus Kokos oder so. Alter.
An dem Band oder in deinem...
Nein, an meinen Fingern.
Ach, süß.
Boah. Ja, also das geht ja süß. Noch. Das war jetzt ja nicht so mega abgedrehter Hippie, aber schon. Ich habe letztens so Fotos gesehen und dachte so, Holzringe?
Ja.
Ernsthaft? Ja, okay.
Jetzt endlich mal raus.
Endlich mal rauskommen. Ja, naja, jedenfalls war ich dann mit meinen Holzringen und meinen Lederbändchen da. Boah, war ich in Südspanien und auch in Gibraltar.
Da stehen aber die Spanier drauf, das muss man mal so sagen. Also jetzt einfach für alle, die hier zuhören und irgendwie mal nach Spanien wollen.
Zieht euch genauso an, bitte.
Es gibt jetzt eine große Gemeinschaft von Holzringen und Lederbändchen in Spanien und allerdings. Die stehen da drauf.
Und auch immer noch, ne? Das ist, sorry, ich muss lachen, weil es ist jetzt voll mies, weil das ist wirklich so eine Verallgemeinerung vor dem Herrn, ne?
Ja, aber es ist ja gar nicht.
Ich habe ja auch schön. Spanisch, ich habe ja Spanisch studiert und ich habe ja auch dort gelebt und ich war wirklich, also es ist wirklich so, dass das noch mehr verbreitet ist in manchen in manchen Städten und Orten. Als bei uns, glaube ich, oder?
Ja, total. Jetzt, kann man das ja so sagen? Nein, das ist so eine. Nein, das ist wirklich.
Also auch süß. Finde ich finde das wirklich süß, total. Weil es ist auch so lieb. Es ist ja, also tut ja nicht weh, weißt du?
Nein, überhaupt nicht.
Ja.
Aber das ist in der Tat so. Und vor allen Dingen hier Andalusien, du hast es ja schon richtig gesagt, aber auch hier die Küsten hoch Richtung Portugal und so. Also das ist allseits bekannt, dass Lederkettchen und Kokosringe in sind.
Herzlich willkommen beim Reisepodcast Gut zu Vögeln. Meine Güte, wie sind wir denn jetzt darauf gekommen? Also,
wenn man sich anpassen will.
Ich habe auch gleich so einen Geruch in der Nase. Es gibt auch diese Läden in ganz vielen von diesen kleinen, richtig schönen Orten. In Tarifa war das ja ganz extrem.
Ja.
Wo man dann so kleine Gassen hochgeht und dann so ganz breite Stufen hat. Ne? Also die sind nicht hoch, die Stufen, aber sehr breit. Und dann führen die irgendwo hin. Und links und rechts, so treppenförmig, sind dann so ganz kleine Läden. Und es gibt so einen bestimmten Geruch. Das ist so eine Mischung aus Räucherstäbchen und ich weiß nicht was. Aber... den verbinde ich extrem damit. Weißt du, was ich meine?
Also, den Geruch weiß ich nicht. Ich weiß allerdings genau die Läden, weil in Tarifa und oberhalb von Tarifa in Carnaschemecca, und so, Carnaschemecca, war ich viel unterwegs und habe auch versucht zu surfen.
Auch versucht Hippie zu sein, so wie ich.
Und habe dann auch so Ketten ganz hinein, hatte ich nicht. Aber deshalb, ich weiß, was du meinst, aber den Geruch kennt man ja auch, also diesen
es ist auch kein unangenehmer Geruch. Ich finde nur, dass es ist nur so ein, ich glaube, es sind Räucherstäbchen. Ich glaube schon.
Ja klar, das sind Räucherstäbchen und da gibt es ja diesen ganz typischen Geruch, der ist mir gerade entfallen. Wie heißt denn dieser Geruch, den die Räucherstäbchen auch oft haben?
Das weiß ich nicht. Du hast, glaube ich, Räucherstäbchen im Gegensatz zu mir.
Ja, ich habe ganz viele. Ich liebe Räucherstäbchen, aber
die Holzringe besondere. Und du hast die Räucherstäbchen. Erzähl. Ich weiß
mit
nicht,
denen
wie das
bin
heißt.
Ich rumgerannt. Mit den Räucherstäbchen. Ist mir entfallen.
Ja, ab dem 1.9. im Gut zu Vögeln Fanshop. Räucherstäbchen und Holzringe. Also, ich wollte eigentlich erzählen, dass ich damals dort verrückt mit meinen Holzringen und meinen Lederkettchen durch Andalusien getrampt bin. Und das war Anfang September. Und ich war 6 Wochen da, aber unter anderem Anfang September. Und dann war ich an der Küste unten, Tarifa, Gibraltar, schon erzählt. Da ist ja die Straße von Gibraltar. Und wie wir alle wissen, nicht alle, aber ich glaube, die meisten wissen, dass die Störche eine Westroute und eine Ostroute haben. Und die westlichen Störche, also auch die zum Beispiel in Baden-Württemberg leben oder in Rheinland-Pfalz und so, die vier, die es da noch gibt, die fliegen über Frankreich und dann die Straße von Gibraltar. Und 75% der deutschen Störche fliegen aber über die Türkei, also den Bosporus. Die brauchen nämlich diese Thermik. Ich glaube, das habe ich alles schon mal erzählt, ist mir egal.
Nee, so, hast du nicht, aber das sind ja nicht die einzigen Vögel, aber
genau.
Und unter anderem, da müssen wir dann auch drüber reden, ja.
Genau, die sind auch eben besonders auf diese Thermik angewiesen, weil sie so groß und schwer sind, deswegen fliegen sie nicht übers offene Meer. Und das führte dazu, dass ich da am Strand stand und über mir 90 bis 100 bis 120, keine Ahnung, Störche in der Thermik segelten und dann rüber gemacht haben. Und das werde ich nie vergessen.
Ja, das ist auch unglaublich. Und das, man muss auch sagen, dass die Gegend da, wer jetzt noch nicht da war, das ist ja auch eine ganz besondere Gegend, finde ich.
Auf jeden Fall.
Da Gibraltar, Tarifa, die auch das Meer hat, diese Wildnis und so.
Ja,
das
auch dieser Übergang zwischen toll. Mittelmeer und Atlantik, das finde ich ja ganz toll. Das ist dann eher nochmal westlich von Gibraltar, bei Cadiz mit Theta am Ende. Sehr schön.
Ja, super
ja,
schön.
Ja, okay, dann bis zum
nächsten
Mal.
Aber weißt du, was ich noch da zu den Störchen sagen wollte, ist, was ja auch sehr interessant ist hier in Deutschland. Also ich, wenn ich einen Storch sehe, dann habe ich immer so eine deutsche Landschaft im Kopf, meistens, weil ich Störche hauptsächlich in Deutschland gesehen habe. Und dann diese Tiere aber beim Meer und über Meer so zu sehen oder... Ich habe auch mal ein paar auf einer Mülldeponie gesehen und so. Also das ist so ein anderes Feeling. Da merkt man erst, dass wir so einen kleinen, wir kennen nur so einen kleinen Ausschnitt. Finde ich interessant.
Ja, und was müssen die wir dann alles kennen. Reden. Also jetzt, also über den Vogelzug müssen wir ja eh nochmal reden, tun wir ja immer so ein bisschen. Aber was die eben alles kennen, die werden ja auch nicht nur ein Jahr oder zwei Jahre alt wie unsere Schwalben oder so, sondern die fliegen ja in ihrem Leben, wenn es gut läuft, irgendwie 15, 16, 20 Mal diese Strecke. Und das ist krass. Also das finde ich
vor allen Dingen
wirklich.
Jetzt, wo der Flughafen in der Türkei ist.
Ja. Da reden wir dann drüber, wenn wir den Storch vielleicht haben. Um jetzt mal hier, weil wir reden ja heute eigentlich über einen anderen Vogel. Aber das ist für mich bei der Frage, wie geht's dir, war ich heute Morgen kurz moody, weil ich dachte, oh wow, August ist für mich eigentlich halt noch voll Sommer. Aber wenn die Störche weg sind, ist irgendwie immer natürlich klar, so richtig Sommer kann's nicht mehr sein. Und dann ist mir das aufgefallen, dass ich das in den in den Morgenreport mit einbauen muss, dass sie weg sind.
Ja. Adieu. Wir in Köln, adieu. Merci, Cherie, adieu. hier in Köln sind die Mauersegler auch weg, glaube ich, seit 2-3 Tagen. Ja, sie waren ziemlich lange hier für das schlechte Wetter. Also wir haben ja hier eigentlich, man kann sagen, nicht wirklich Sommer gehabt. Dieses Jahr, das war wirklich im Gegensatz zu euch sehr verregnet und die Temperaturen sehr niedrig und ich glaube, wir hatten vielleicht 4 Tage, 5 Tage, die mal wirklich Sommer waren, der Rest war wirklich, also das kann ich mit Sicherheit sagen, weil ich ja hier war die ganze Zeit aber die Mauersegler, glaube ich, sind jetzt auch seit 2-3 Tagen weg. Hat mich auch ein bisschen traurig gemacht. Auf der anderen Seite hatte ich mich davor auch gefragt, was essen die eigentlich? Es ist die ganze Zeit am Regnen, also dachte ich, was machen die hier noch?
Naja,
also ich glaube, die Brut war nicht so gut dieses Jahr.
Nee, vor allem die fliegen ja auch nur, das ist ja auch so, also ich denke das bei meinen Schwalben immer, gestern hat es einmal so richtig doll geregnet und die sind da fröhlich rumgeflogen und ich dachte nur so, boah, mega ätzend. Ja. Also erstens, es regnet und zweitens, Insekten fressen oder fangen im Flug bei dem Wetter, ey, naja.
Ja, vor allen Dingen was für Insekten. Also,
ja.
Naja.
Stimmt.
So, also das ist hier mein Kölner Report von den auf jeden Fall ziehenden Vögeln. Ansonsten habe ich hier, ich glaube, haben die Meisen und die Meisenblau und auch Kohlmeisen hier eine gute Brut, ein gutes Brutjahr hingelegt. Auf jeden Fall habe ich hier einen großen Vielbetrieb auf meinem Balkon und es kommen immer ganz viele Vögelchen, da freue ich mich natürlich sehr drauf drüber.
Und das haben wir ja auch schon besprochen. Der Sommer war ist nicht so optimal, aber das ist ja auch gut im Sinne von, es hat viel Feuchtigkeit gegeben, es war trotzdem über 20 Grad. Ich glaube, so diese Jahresvögel, also die hier immer sind, die fanden das eigentlich ganz gut, weil ich glaube, es gibt tatsächlich durch dieses Wetter auch einigermaßen viele Insekten. Also jedenfalls
klar.
Bei uns habe ich den Eindruck, hier ist es ein bisschen wärmer gewesen, ein bisschen mehr Sonne, aber du hast ja schon gesagt in den letzten Folgen, dass es sehr grün in Köln war und so weiter.
Super
also
grün.
Und wo es grün ist, gibt es Insekten und wo es Insekten gibt, gibt es Vögel. Also ich glaube, dass insgesamt war das gar nicht so übel für die heimische Vogelwelt. Kann ich mir so vorstellen. Oh Gott, es ist, als würden wir die Neujahrsansprache halten. Es ist ja gar nicht Ende des Jahres. Meine Güte.
Ja, aber es ist schon so, also hier diese Überschwemmungen und dieser viele, viele Regen, das sind jetzt bei den Meisen, trifft das jetzt nicht so, aber es gibt ja auch durchaus Vögel, die auf dem Boden brüten und da könnte das oder hätte das Probleme geben können. Allerdings habe ich da dann direkt als als Vogelliebhaberin überlegt, okay, wann kam der Regen? Und der kam danach. Das heißt, die Brut hätte eigentlich schon durch sein müssen.
Die erste auf jeden Fall. Manche brüten ja zweimal. Habe ich auch sofort dran gedacht.
Ich glaube, das ist interessant. Ja, genau.
War okay, glaube ich. Aber who knows? Also ich weiß, dass so Starkregen ist für bodenbrütende Vögel immer ein Problem. Aber gut.
Ja,
wissen wir nicht. Also. Sollen wir mit dem Vogel beginnen? Oder, ich meine, der Punkt ist, ich habe eigentlich eine Sache zu erzählen, die ist eigentlich wichtig.
Ja, hau rein.
Und hat auch was mit dem Vogelzug zu tun, deswegen beeile ich mich, sage ich jetzt, mal gucken. Ich habe in dieser Woche das erste Mal in meinem Leben Bienenfresser gesehen. Und
ja, ganz toll.
Und das ist, muss ich sagen, ein ja,
Highlight.
Ein Highlight, aber auch einen verlängerten Morgenreport wert.
Ja.
Da müssen jetzt alle durch, die nur wegen dem Tagesvogel eingeschaltet haben. Nein, Quatsch, die gibt's aber hoffentlich nicht, diese Leute, die nur wegen dem Tagesvogel einschalten. Also, es ist ja so, der Bienenfresser, das ist ja ein, man sagt, Profiteur des Klimawandels, eine sehr wärmeliebende Art. Am Kaiserstuhl in Südwestdeutschland gibt's eine recht stabile Population, die ist auch bekannt. In Sachsen-Anhalt ist eine recht große Population, die ist auch bekannt. Und das war's. Dann gibt es einige kleine verstreute Vorkommen. Die sind ja auch nicht immer im Schwarm von 100 Vögeln da. Es gibt auch vereinzelte Brutversuche in Deutschland mit kleineren Konstellationen. Auch übrigens in NRW. Es gibt auch eine Stelle in Niedersachsen, glaube ich, immer mal wieder. Also dieser Vogel ist auf jeden Fall, man sagt, auf dem Vormarsch, Rückeroberung, ein bisschen wie der Wiedehopf, der mag es warm. So, war also auch nicht sein bestes Jahr wahrscheinlich gerade hier. Aber ich habe immer mal wieder gehört, es gibt irgendwie auch eine ganz kleine Population in Brandenburg und hier und da. Und dann hat mir einer unserer Hörer einen Hinweis gegeben. Das freut mich natürlich sehr. Ich werde jetzt nicht verraten, wo diese Vögel leben. Das tut man einfach nicht, auf jeden Fall nicht auf großer Bühne. Das ist das der Ornithologinnen-Kodex, dass man das eben nicht macht. Weil das ist eine Art, die wollen alle fotografieren. Manche gehen darüber über Leichen, dafür über Leichen. Es geht gar nicht darum, dass ich diese Freude nicht teilen möchte. Es ist nur einfach so, es geht mir hier um die Vögel und nicht um euer bestes Foto. So. Und deswegen sage ich nur, ich habe das erste Mal in meinem Leben in Brandenburg Bienenfresser gesehen. Und das hat mich sehr glücklich gemacht, weil die eben auch eigentlich Anfang August wegziehen. Und ich bin dann dahin gefahren. Es ist auch ein bisschen entfernt gewesen, jetzt nicht irgendwie hier fußläufig. Und war dann so eine Stunde da auch fast nur in dem Gebiet und habe es dann echt geschafft, zwei Schwärme zu sehen, die dort in der Luft ihre Insekten gefangen haben. Es war sehr, sehr windig, deswegen habe ich sie nicht gehört. Die haben einen sehr markanten Ruf, damit verraten sie sich auch im Flug. Darauf achtet man dann eigentlich immer und das ging überhaupt nicht, es war super windig. Ich habe es also erst gerafft, als sie über mir waren und das war wunderschön, weil ich durch mein Fernglas dann im Flug diese Akrobaten, also es sind wirklich, das wusste ich nicht, die können wirklich wahnsinnig gut fliegen und haben, ja, die sind ja auch groß, also größer als eine Amsel so, also wirklich, wirklich einfach wahnsinnig faszinierende Vögel. Ich würde den natürlich auch nächstes Jahr gerne mal behandeln. Ja, das dazu und ich war einfach mal wieder ehrfürchtig und glücklich, dass es irgendwie, ja, erstens, dass ich das Glück hatte, dass ich die noch erwischt habe.
Ja.
Zweitens war es mir total egal, dass ich nicht nah rangekommen bin. Also ich habe sie wirklich durchs Fernglas dann über mir im Flug. Das war auch schön, muss ich sagen. Also man muss eben nicht immer das perfekte Foto haben und das perfekte Video. Es war einfach wahnsinnig schön, für 10 Minuten dort irgendwie zu stehen und diese Vögel das erste Mal in meinem Leben zu sehen.
Ja, und das sind wirklich, also wir sagen ja manchmal, die sehen sehr exotisch aus. Diese Vögel, die würde man eigentlich nicht nach Deutschland, von ihrem Aussehen, nicht nach Deutschland oder Europa, sondern eher Afrika oder oder so. Also unbedingt und ich bin sehr neidisch, weil die finde ich auch so wunderschön, diese Vögel, und würde so gern mal da zum Kaiserstuhl.
Wir müssen mal einfach, ich meine, wir waren ja schon viel in Albanien für unsere Filme und wir fahren ja auch bestimmt nochmal irgendwie in die Region. Natürlich müssen wir das auch im Sommer machen. Die sind tatsächlich im Mittelmeerraum und auf dem Balkan und so nicht so selten. Also
ja, ich weiß noch, da war doch in Albanien auch mal, wollten wir, ne?
Ja, ich habe da mal, ich habe welche auf einer Stromleitung gesehen. Das ist nämlich auch sehr typisch für die. Und dann wollte ich versuchen, da irgendwie eine Kolonie zu finden, wie auch immer. Aber ich glaube, so im Mittelmeerraum und auch in Spanien und so, wenn man sich mal die Verbreitung anguckt, da gibt es sie. Es ist eben bei uns in Deutschland eine Seltenheit. Genau.
Ja, ja. Aber schön, Philipp, das freut ja. mich für dich. Das hört ja, das sich ganz, ist, ganz toll
ja,
an.
Ja, das ist so das Highlight nochmal eigentlich für diese Vogelsaison gewesen. Den Wiederhopf ja. habe ich gehört, das war auch ein Highlight in Brandenburg. Ich wollte ihn sehen, habe ich mir fest vorgenommen, hat nicht geklappt. Bienenfresser habe ich eigentlich gar nicht so richtig vorgehabt, finde ich deswegen sehr schön. Ein schöner Abschluss der Brutsaison, nenne ich es jetzt mal. So.
Wir reden nur noch über Abschlüsse.
Nein, aber ja, Hauptsache nicht über meinen Abiturabschluss. Aber ja, 20 Minuten ist eine gute Folge. Jetzt können wir auch aufhören.
Nein, aber jetzt können wir ja anfangen mit dem süßesten Vogel der Welt und zwar dem Zaunkönig.
Ja,
Philipp und ich haben uns vor dieser Folge nicht unterhalten über den Vogel, allerdings 20 Bilder hin und her geschickt, weil er einfach ja. zu süß ist, um wahr zu sein.
Ja, kommentarlos. Sorry. Wir haben uns diese Bilder einfach geschickt ja. und einfach auch, also ich muss mich jetzt auch zurücklehnen und dir hier mal die Bühne überlassen. Ich habe gerade so viel über den Bienenfresser erzählt, weil ich bin auch einfach sprachlos. Weil dieser Zaunkönig, ich habe heute Morgen noch mal ein Bild gesehen von einem Jungen, also ein ausgeflogener Flügerzaunkönig. Hm. Und ich weiß nicht, ob wir so ein Spendenschweinchen aufstellen sollten, wie oft wir das Wort süß sagen. Würden wir heute auf jeden Fall 1 Million Euro einnehmen. Also, weil das ist einfach, also dieser...
Ja, es ist... vielleicht fangen wir wirklich mal an, wie der Vogel aussieht.
Ja, weil vielleicht sollten wir uns... beruhigen wir uns erst
mal. vielleicht beruhigen wir uns jetzt erstmal ganz kurz und atmen tief durch. Und ich möchte kurz meinen ersten Eindruck über diesen Vogel, den ich schon sehr lange kenne.
Ja.
Ein Vogel, mit dem ich auch sozusagen aufgewachsen bin,
ja.
Der bei uns im Garten da war, bis meine Mutter die Hecke abgeschnitten hat.
Warum hat sie das gemacht?
Weil
ist sie verrückt geworden?
Ich möchte nichts Schlimmes über meine Mutter sagen,
nein.
aber du hast es vielleicht zusammengefasst gerade.
Sie ist verrückt geworden.
Ich weiß nicht, was da los war. Ich kam nach Hause und auf einmal standen da zwei Männer, der eine sah ganz gut aus, und haben die Hecke geschnitten und dann bin ich mit hochrotem Kopf rausgerannt.
Ja.
Und hab die angeschrien, die Männer, ne?
Ja.
Was denn eigentlich hier los wäre und ob sie verrückt geworden wären und warum sie die Hecke ruinieren und so. Dann kam meine Mutter raus und war natürlich auf der Seite der Gärtner, obwohl ich glaube, dass sie insgeheim dachte, ist aber echt ein bisschen kurz geschnitten.
Aber sie hatte ganz kurz, sie hatte sie aber beauftragt, oder?
Ja.
Ja, natürlich, dann
sie
war
hatte
sie
auf beauftragt.
Der Seite der Gärtner. Stell dir vor, sie hätte auch den roten Kopf gehabt und sie auch angeschrien. Dann
Nein, sie hat die beauftragt und dann haben wir uns da angeschrien und der war aber ganz cool und gut aussehend und meinte, du, das wird wieder wachsen. Da meinte ich so, ja, es kann wachsen, wie es will. Hier hat ein Zaunkönig drin gelebt und der hat jetzt nichts mehr außer einen kahlen Ast, wo er sich draufsetzen kann und so. Und dann haben wir uns darum gestritten. So, deswegen dieser kleine Zaunkönig, der früher in dieser Hecke war, die Hecke ist jetzt auch wieder hochgewachsen,
ja.
Den habe ich lange vermisst und dachte, der wäre wirklich gegangen und es ist vielleicht auch ein anderer Zaunkönig. Wahrscheinlich ist es ein anderer. Aber jetzt letztens, und ich habe es ja auch gepostet, sitze ich im Garten. Ich bin gerade sehr viel bei meinen Eltern und sitze im Garten und sehe auf einmal so ein Rascheln in einem Busch, in einem anderen. Und dann habe ich wieder einen Zaunkönig gesehen. Das war vor ein paar Tagen. Da war ich so richtig glücklich. Und warum ich das Ganze erzähle, ist, weil wir einen Podcast haben. Aber abgesehen
ja, Philipp, warum erzählst du das eigentlich? Naja, okay.
Warum erzählst du? Halt die Fresse.
Aber
warum ich das erzähle? Eigentlich, worauf ich hinaus möchte, abgesehen mal davon, dass meine Mutter da irgendwie was nicht richtig verstanden hat. Aber weil die ja sonst, vielleicht nochmal ganz kurz, um meine Mutter hier jetzt nicht, die ist ja sonst,
ja.
Ist sie ja Vorreiterin in
ja.
Naturgärten und naturnaher Garten etc. Ja. Aber was ich sagen wollte eigentlich ist, wenn man den Vogel sieht von ein wenig weiter her, scheint er für mich immer dunkelbraun.
Ja.
Also ich denke immer, der ist dunkel, also wirklich dunkelbraun.
Wie eine Maus. Deswegen, du hast auch gerade gesagt, du hast dich versprochen, aber du hast gesagt, und dann habe ich ein Rascheln gesehen, hast du gesagt.
Ja.
Und ich finde, das passt. Also Rascheln sehen, das kannst nur du wahrscheinlich, ich höre Rascheln, aber ein Rascheln zu sehen, passt beim Zaunkönig total gut.
Ja. Ja, wie, warte mal, kann man Rascheln nicht sehen?
Nein, Rascheln hört man. Man kann ein Huschen sehen.
Ja, gut, okay. Auf jeden Fall so eine kleine, die Blättchen haben sich in dem Strauch so bewegt.
Genau, ne? Und ich finde, das ist wie eine Maus, auch die Farbe.
Ja, ist es auch. Und der ist ja auch winzig klein. Und warum ich das sage, ist, weil wenn man ihn dann googelt, sieht man, dass der Vogel eigentlich dann doch heller ist, als man denkt. Also, der hat schon in der Tat hellere Federn und ist auch nicht einfach dunkelbraun, sondern hat dann auch Schattierungen und so. Ja. Und das fand ich interessant.
Ja, das stimmt total. Aber die Farbe ist tatsächlich, ich hätte nicht gedacht, dass wir als erstes über die Farbe sprechen, weil die Farbe ist tatsächlich auf den ersten Blick ein bisschen langweilig beziehungsweise schlicht. Also ich glaube, der hat zwar Schattierungen und Färbungen und auch die einzelnen Federn haben so kleine... ich glaube, was eigentlich noch viel auffälliger ist als diese Schattierungen, ist eben die ganze Körperform und Haltung. Und auch, man muss sagen, der Jizz. Es gibt eigentlich keinen Vogel, den man so gut an seinem Jizz erkennen
kann. Richtig. Nein, gibt's auch nicht.
Die Verbindung zwischen Verhalten, Körpergröße einfach Bewegung, dieser ganze Habitus, das ist, kann man eigentlich nicht verwechseln, außer mit einer Maus von Weitem. Also wirklich. Ja. Also die Mäuse haben jetzt nicht so das Schwänzchen hinten hoch, aber dieser wenn es durch dieses Huschen durchs Unterholz, da gibt's eigentlich keinen anderen Vogel, der da so, der das so macht. Also es gibt Vögel, die durchs Unterholz huschen, aber die das irgendwie so machen, das macht wirklich nur der Zaunkönig, muss ich sagen.
Finde ich auch.
In meinen Augen.
Finde ich auch. Also es gibt noch die Heckenbraunelle, die auch so in dieser Gegend sich bewegt und auch so ein bisschen ist ja auch braun. Da könnte man man könnte eventuell kurz denken, vielleicht, aber wenn man den Vogel sieht, hast du vollkommen recht. Es gibt wirklich wenig Vögel, die man so schnell an der Silhouette erkennt. Also, es ist ja, da braucht man ja gar nicht dieser Schwanz, der da hinten in der Höhe, steht sozusagen und dann bewegen die sich kurz und da sieht man direkt alles klar. Zaunkönig,
auf jeden Fall. Und so eine Heckenbraunelle zum Beispiel, das ist ein ähnlicher Lebensraum, aber die sieht man auch schon mal, ich sag mal, so einen halben Meter vor der Hecke, sitzt sie am Boden und sucht da irgendwas. So.
Ja.
Sowas macht ein Zaunkönig. Ist jetzt nicht so ein klassischer Vogel, der auf einer Wiese sitzt und da rumpiegt.
Nein, noch nie gesehen.
Also,
allerdings auf so kleinen Ästchen, die kurz über dem Boden sind, da kann man ihn schon gut
das
sehen.
Das stimmt,
also
auf jeden Fall. Ne? Ja. Und man kann ihn vor allem gut sehen und ich weiß nicht, ob das jetzt schon, ob ich dazu überleite, einfach mache ich jetzt einfach mal, man kann ihn vor allem gut sehen, wenn er singt. Also, weil dann hört man ihn erstmal, also weil dieser Gesang ist einfach... ist der Gesang krass, weil er sich wirklich absetzt von anderen. Das ist ein Vogel, ich würde sagen, anders als das Rotkehlchen oder die Mönchsgrasmücke, die wir ja alle schon besprochen haben, diesen flötenden Gesang haben, wo man, also ich muss sagen, da muss man ein bisschen üben manchmal und weiß nicht so ganz, was ist denn das jetzt? Zaunkönig ist im Gegensatz zu anderen nicht melancholisch, es ist kein Flöten. Also ich glaube, es trifft...
Erkennst du direkt, oder?
Es trifft auf kaum einen Vogel so zu, finde ich, das Wort Schmettern.
Ja, und auch man muss wirklich sagen, diese Lautstärke, das ist so, ich spiele es jetzt einfach ab, weil wir sind ja da.
Und wir sind das da. Ist,
und wir sind jetzt da.
Spiel mal ab.
Warte. So, jetzt, hier kommt der Zaunkönig, meine Lieben. Ach Gott.
Ja. Also,
Ja, es ist eine lange Strophe auf jeden Fall mit ganz, ganz vielen Variationen.
Ja, ist und, auch typisch.
Ja, und also wenn man bedenkt, dass der Vogel, ich glaube, der drittkleinste Vogel in Deutschland ist, nach dem Winter- und Sommergoldhähnchen, ein winziger, kleiner Mäusevogel, ja, also ja, wirklich Mäusevogel. Und wenn der dann anfängt, hier, ich habe das gelesen, dass ein singender Zaunkönig ist 10-mal kraftvoller als ein krähender Hahn in Dezibel pro Gramm Körper.
Ja.
Das heißt, also was da rauskommt, ist und, so krass.
Und ich habe gelesen, dass gemessen wurde, einen Meter vom Schnabel entfernt, 90 Dezibel. Und das, weil 90 krass. Dezibel ist jetzt so ein Wert, weiß keiner, was das heißt, aber das ist genauso laut, jetzt kommt's, wie ein Meter vor einem großen Lastwagen. Und das muss man sich mal reinziehen.
Ja.
Nur, dass es natürlich schöner ist. Aber der Vergleich mit dem Hahn ist auch nicht schlecht, weil der ist ja auch schon größer. Aber ein LKW ist ja auch größer. Und wenn man mal einen Meter vor einem LKW stand, der an ist, also wo der Motor läuft, das denkt man sich auch, okay, ganz schön laut. Und das aus so einem Mäusevogel.
Aus so einem kleinen Mäusevogel.
Ja.
Der, also wenn man bei Google mal eingibt, singender Zaunkönig, und dann guckt man, wenn der singt, wie süß der Schwanz mitzittert und sich bewegt, dann bin ich leider, das ist mir leider zu viel. Da muss ich weiß nicht, was ich da tun kann. Es ist einfach zu viel für mich.
Ja, das stimmt. Da gibt es wirklich Videos im Internet oder am besten geht raus in die Natur und schaut es euch an. Aber es gibt diese Videos, wo wirklich der Vogel erschmettert und dieses kleine Schwänzchen hinten, das geht so mit.
Ja.
Das ist wirklich unglaublich.
Es ist, süßer geht's nicht. Es geht anders, aber es geht nicht süßer.
Also es ist süß, aber ich verbinde damit auch so eine ganz latente, so ein Macho-Gehabe.
Absolut. Muss ich zugeben.
Also es ist nicht so dieses Verträumte, die Nachtigall, die sitzt da irgendwie in der Abendsonne und flötet sehnsuchtsvoll. Es ist schon so, hier bin ich und ihr haut ab. Und wo sind die Weiber?
Ja, sorry, es ist nicht schwanzmeisensüß. Es ist eher süß, weil es, da kommen wir auch gleich in der Kultur nochmal zu, weil es so klein ist und trotzdem aber so ein bisschen einen auf dicke Hose macht.
Macht richtig einen auf dicke Hose. Das passt.
Das ist total. Schon richtig das passt. Süß.
Ja, und das ist wieder süß. Genau, das ist irgendwie süß. Ja. Also es ist in dem Fall nicht unsympathisch. Also ich finde so ein Gehabe ja manchmal auch sehr unsympathisch. Weil ich meine am Ende, let's face it, in der Vogelwelt Gesang und so, das hat ja immer was mit einem Macho-Gehabe zu tun. Es ist ja immer hier, haut ab, ich bin hier und ich bin der geilste Typ. So.
Ja.
Aber ich will jetzt hier nicht die Romantik aus dem Vogelgesang nehmen. Beim Zaunkönig ist es aber nochmal extremer und das, man kann es halt nicht so ernst nehmen. Es ist einfach niedlich. Er sitzt da und rastet einfach völlig aus.
Ja, genau. Und ich meine, das passt natürlich auch zum Verhalten. Wenn man überlegt, dass bei den Männchen, bei den Zaunkönigen, die bauen ja mehrere Nester.
Genau.
Wenn es losgeht sozusagen und dann singen sie mit ihrem Mäuseschwänzchen darum und dann zeigen sie, das fand ich so, dann zeigen sie diese Nestern möglichen Ladies, und bringen die dann zu den Nestern und zeigen dann hier, guck mal, was ich hier Tolles und das fand ich das Süßeste, sie laufen auch immer so in die Nester rein und wieder raus, weißt du, das ist so das Verhalten, jetzt zeige ich dir mal, hier geht man rein, dann wieder raus und weißt du, und die wirklich erfolgreich sind, die haben dann auch wirklich 2, 3, 4 Nester mit 2, 3, 4 möglichen Partnerinnen oder auf jeden Fall Weibchen, ne?
Genau. Es ist gut, dass du es ansprichst, weil das ist auch jetzt nicht so häufig. Wir reden ja immer über Blaumeisen und über der Weißstorch mit seiner Treue und so. Also der Zaunkönig ist so ein Beispiel, wie du gerade gesagt hast. Das Männchen kümmert sich sehr liederlich um die Jungen, weil ist halt auch schon damit beschäftigt, noch mehr Ladies aufzureißen. Deswegen singt er auch so viel und so laut.
Ja.
Das ist eigentlich der Grund. Also was wir so süß finden, ist
ein kleiner Angeber. Gut, das ist seine Natur. Er hat dafür ja auch die Nester geschaffen.
Er hat die Nester geschaffen und das finde ich schon auch auch ein Faszinosum, dass er irgendwie ja. bis zu 10, manchmal mehr, habe ich gelesen, Nester anfängt. Also er macht so den Rohbau und das mhm. Weibchen polstert dann das aus, was es dann sein soll. So,
ja.
Und das ist schon auch echt aufwendig für so ein kleines Ding. Und wenn man mal so ein Zaunkönig-Nest gesehen hat, ich muss sagen, das ist auch ein bisschen mehr als so eine Taube mit ihren 3 Stöckern. Also, oder?
Ja, allerdings.
Es ist wirklich, es ist ja vor allem
lustig, weil du das sagst, weil ich letztens einen Stock gesehen habe und daneben dachte ich immer, es geht gar nicht.
Ja, aber auch die wilden Tauben, ne? Also nicht nur Straßentauben, ja. sondern oder Stadttauben. Lustig. Wirklich auch so die schönen Türkentauben oder die Ringeltauben, ne? Sorry, ich hatte letztens so ein Taubennest und dann bin ich da so drunter hergegangen. Also das war nicht im Garten, sondern das war in so einem Wäldchen. Und es war so ein schöner Tag und dann gucke ich von unten durch dieses Nest und die Taube saß daneben und ich konnte die Eier da durchsehen.
Ja.
Weil das einfach so 14 Stöcker waren.
Ja. Nein, es ist wie so eine Attrappe. Guck mal hier, ich habe hier ein Nest. Und alle so, ja, ja, klar.
Ja, ja,
das ist null ein Nest, aber ich lege trotzdem mein Ei
ja,
hin.
Das ist
aber
krass.
Ja, vielleicht nochmal zum Zaunkönig zurück, wenn dann das Weibchen sich gesagt hat, okay, ich nehme hier das Nest, dann legt es das so mit Federn und Härchen noch ein bisschen aus. Und dann kümmert sich das Weibchen ja auch alleine sozusagen um die Brut. Und das ist natürlich auch krass viel Arbeit, ne?
Ja, voll, auf jeden Fall.
Musst du überlegen, also Weibchen wie Männchen machen da in verschiedenen Phasen schon richtig, haben viel Arbeit auf jeden Fall.
Aber es ist eben auch interessant, dass sich die Art das so überlegt hat, überlegt ist Quatsch, aber dass die Evolution ist so, dort es so entstanden ist, dass die gesagt haben, okay, es ist für die Art effizienter offenbar, dass das Weibchen sich alleine um die Jungen kümmert und das Männchen in der Zwischenzeit weitere Familien gründet. Das ist ja super spannend, dass eigentlich
und
so eine Blaumeise.
Auch
bitte? Entschuldigung.
Entschuldige. Ist ja auch erfolgreich, ne? Also
ja, genau. Also ich meine, eine Blaumeise ist auch erfolgreich in dem Sinne, dass sie einmal 10 Junge kriegt oder zweimal im Jahr und Männchen und Weibchen kümmern sich und bleiben irgendwie in dieser Saisonehe sozusagen zusammen. Aber ich finde das einfach nur spannend, wie das in der Evolution entstanden ist, dass die sich anscheinend überlegt haben, ich vermenschliche das jetzt, das ist ein ganz gutes Konzept. So, interessant, ne? Und zum Nest ganz kurz, sonst vergessen wir das. Das ist so eine Kugel. Also ich weiß nicht, haben bestimmt einige schon mal gesehen, aber es ist eben auch nicht nach oben offen, sondern es ist eine Kugel, die vorne ein Einschlupfloch hat. Also das ist leider eines der süßesten und schönsten Nester in der Singvogelwelt, muss ich sagen. Und
total.
Ich werde
und
nie
auch
vergessen.
Super praktisch.
Ja.
Das sind wirklich praktische Nester.
Und eben auch gerne so im Efeu, auch gar nicht so hoch, also auch so in Bodennähe, aber super gut versteckt. Oder so an Hausfassaden, die so bewachsen sind. Und ich werde nie vergessen, meine Tante hatte im Türkranz, sie hatte so einen ganz schön gebundenen Türkranz an der Haustür. Und da drin hat der Zaunkönig sein Kugelnest gebaut. Ich bin natürlich ausgerastet.
Ja.
Vor allem ist die Tür ja auch auf und zu gegangen. Das darf man nicht vergessen. Und alle immer so, hui, ja.
Oh Gott, wie süß.
Hui.
Ich kann nicht.
Ja.
Ach Mann.
So, und
hui.
Jetzt mal.
So, sorry. Das war dann immer so für die Familie.
Entschuldigung. Und dann diese 3 Federn auf dem Kopf. Hui.
Ja.
Ja.
Ach,
so
Mann,
war das.
Ja,
nein, Federn. Ich habe dann natürlich meiner Tante auch gesagt, sie solle jetzt bitte nicht die Tür zuknallen und so. Das war auch, ist alles sehr, ich komme aus einer sehr vogelfreundlichen, naturverbundenen Familie. Das war schon klar, dass da jetzt nicht irgendwie die Tür zugeknallt wurde und die Vögelchen, oh, nicht mehr hui. Aber, nein, das war alles okay. Aber ich möchte kurz erzählen, ich habe ja in der letzten Folge, als wir den Zaunkönig gezogen haben, schon gesagt, ich werde durchdrehen wegen Cuteness Overload.
Ja,
also ich war jugendlich und wir hatten ein altes Schwalbennest am Haus und es ist wirklich alt, weil in der Zeit, in der ich dann erwachsen wurde, gab es keine Schwalben mehr bei uns im Dorf. Das heißt, das Nest war alt und ich habe es gehegt und gepflegt in der Hoffnung, es kommen irgendwann nochmal Schwalben zurück. Aber zweitens, auch weil dort regelmäßig ein Hausrotschwanz drin gebrütet hat und ab und zu ein Spatz. Das heißt, für mich war dieses alte Schwalbennest sehr wichtig. So.
Ja.
Und eines Jahres plötzlich sehe ich da immer diese Maus reinfliegen. Und das müssen wir auch noch erzählen, wie die fliegen. Ne? Es ist ja auch so eine lange Strecke, ist ja auch so ein Wrrr, also ich kann das egal. Du siehst auf einmal so eine klitzekleine braune Kugel und das ist unterm Dach, also wirklich in 5-6 Metern Höhe. Also von wegen jetzt nur am Boden das Nest. Ne? Mhm. So, hat da also drin sein Nest gebaut. Und ich wusste schon, okay, der baut ja mehrere Nester. Hm, warten wir mal ab. So, das Weibchen hat allerdings dieses Nest offenbar ausgewählt. Es kam zu einer erfolgreichen Brut. Man konnte es nicht gut beobachten, weil es war unterm Dach. Was man dann aber beobachten konnte, war, als diese Jungen ausflogen und dieses Nest war direkt am Balkon und vor dem Balkon, vor der Balkontür hing so ein, es gibt doch diese, aus so, es waren so ganz feine Fäden, die so da hängen, dass da keine Fliegen reingehen. Diese komischen, wie heißen denn diese Vorhänge vor so Balkontüren?
Lamellen oder was?
Bitte, was?
Lamellen.
Wie?
Heißen die nicht Lamellen? Also so.
Naja, also man so, kann da schon durchgehen. Man kann schon durchgehen. Es ist aus so einem leichten Material.
Ja, du. Ja.
Egal. So, das hing da. Und eines Morgens saßen 5 kleine Zaunkönige mit diesen kleinen Federn auf dem Kopf halt in diesem Vorhang vor der Balkontür. Hingen da so drin und guckten mich an. Und dann haben die sich eben tagelang noch auf diesem Balkon rumgetrieben. Und ich muss sagen, das ist, also das war einfach das Süßeste. Werde ich nie vergessen, weil diese, also diese Zaunkönige sind ja eh klein. Aber dann noch kleine Zaunkönige mit diesen breiten Schnäbeln und diesen 3 Flausen auf dem Kopf.
Nee,
das ist leider...
Das geht nicht. Nee, das geht nicht.
Nee, das geht nicht. Das geht wirklich nicht.
Das ist Ohnmacht. Das ist wirklich Ohnmacht.
Das ist, genau. Und das ist einfach krass. So.
Und dann die freche Mutter und der Vater ist ja... Obwohl ich auch gelesen habe, dass bei den Zaunkönigen die letzten Ladies, die er anwirbt, sind auch die, wo er sich mehr drum kümmert.
Wohl. Ach so. Ja. Mhm. Wie beim Menschen im Alter vielleicht.
Ja, genau.
Da wird man dann so, denkt sich so, ach ja, jetzt reicht's mal mit dem Lotterleben.
Ja.
Ach, interessant. Ja, das ist echt, also ein wahnsinnig interessanter Vogel. So, und eine Sache, die ich auch noch erzählen muss, was ich super interessant finde als Fakt, der Zaunkönig, die Familie der Zaunkönige, da gibt es fast 90 Arten auf der Welt, und zwar alle in Amerika, Nord und Süd, außer unserer.
Ach, ja. Wie interessant.
Genau. Also das ist super spannend. Und es gibt ja dieses Spiel, was du mir auch geschenkt hast, was auch viele auf unserer Instagram-Seite immer posten, was ich gerne spiele. Flügelschlag heißt das. Und das ist ein super Strategiespiel, kann ich jedem nur empfehlen. Und das, da habe ich das immer schon gesehen, weil da die Ausgangsversion dieses Spiels ist mit nordamerikanischen Vogelarten. Und dann kann man Erweiterungen kaufen, Europa, Ozeanien und so. Und bei den nordamerikanischen Vogelarten waren total viele Zaunkönige dabei. Also so Carolina-Zaunkönig, Kakteen-Zaunkönig, keine Ahnung. Also es gibt wirklich verschiedene Zaunkönige, die auch anders aussehen. So ein bisschen wie bei den Meisen. Man erkennt schon, das ist ein Zaunkönig, aber sie sehen anders aus. Und das finde ich super spannend. Da gibt es 88,
das wusste ich auch nicht.
88 Arten. Und nur unser Zaunkönig lebt hier.
Sehr interessant. Dabei hätte ich den Zaunkönig jetzt, also gut, aber du hast natürlich recht. Ja.
Aber es ist keine große Familie. Also er wird ja auch, wenn man sich die Vogelbücher mal anguckt, die sind ja immer sortiert, auch nach Verwandtschaftsgraden. Ne? Mhm. Also so Pares, Vogelbuch, Kosmos und so. Die machen ja nicht alphabetisch, sondern es fängt dann mit den Wasservögeln an. Dann kommen irgendwann die Greifvögel, dann kommen irgendwann die Eulen. Dann, ich weiß es nicht genau, dann kommen auf jeden Fall irgendwann erst die Singvögel und so. Und der Zaunkönig hängt immer so ein bisschen dazwischen. Der hängt meistens so hinter den Meisen. Wasseramsel gehört auch so ein bisschen in seine Nähe. Und ich glaube, so Eisvögel, das ist immer so ein bisschen diese Arten, wo man merkt, okay, da gibt's irgendwie nicht so viele von bei uns.
Jetzt weiß man nicht, wohin damit. Ja, verstehe.
Ja. Naja, genau. Aber ich wusste eben nicht, also Wiedehopf ist auch so eine Art. Ich wusste aber nicht, dass es tatsächlich woanders auf der Welt noch verschiedene Arten gibt. Und das habe ich dann herausgefunden durch dieses Spiel. Und das habe ich dann nochmal recherchiert. Und da bin ich auf die Zahl 88 Zaunkönig-Arten gestoßen. Fand ich sehr interessant.
Ja. Aber er ist auf jeden Fall, sei es jetzt in den USA oder auch in Europa, auch in England, ist er auf jeden Fall ein sehr bekannter Vogel. Also ich glaube, jeder hat schon mal vom Zaunkönig gehört, im Englischen Wren.
Ja.
W-R-E-N geschrieben, gibt es auch ganz viele unterschiedliche Arten, wie du schon richtig gesagt hast. Und ich glaube, der Europäische heißt dann European Wren, oder?
Das weiß ich nicht, wie er auf...
Ja, ich glaube schon.
Das ist ja so ein bisschen wie beim Eisvogel, also Zaunkönig, das sind ja alles eigentlich so...
Kuckuck. Aber wir können ja mal über den
Namen... Mehr oder weniger.
können ja mal über den Namen reden, warum der Zaunkönig heißt. Das ist ja eigentlich auch interessant, ne?
Das stimmt.
Ne? Also so ein kleiner Vogel, den Zaunkönig zu nennen oder ja. König an sich, woher das kommt, das finde ich dann schon interessant.
Also das mit dem Zaun hängt mit dem Lebensraum zu tun natürlich. Ja. Das kann man sicher verstehen. Also auch Mauern und so. Ich glaube, das ist klar. Und König, ja, also hast du eine Idee?
Es gibt, woher das jetzt letztendlich kommt, König, also es gibt ja diese Aesop hatte ja auch da so eine Sage zu, dass die Vogelwelt den König auserkoren hat, sozusagen, und zwar wer am höchsten fliegen kann. Und dann hat der Zaunkönig sich in dem Gefieder des Adlers versteckt. Der Adler ist hochgeflogen, konnte nicht mehr, und im letzten Moment hat der Zaunkönig sich abgestoßen, ist noch mal ein Stück weiter hochgeflogen, und daher kommt das Wort König.
Und diese Fabel wollte ich vorlesen.
Ach, wie schön, dann mach das doch mal,
weil die ist ja ganz toll. Beziehungsweise gibt es davon eine Reimform, also eine Versform, Entschuldigung, von Hoffmann von Fallersleben, ist ein deutscher Dichter, der übrigens, glaube ich, auch die deutsche Nationalhymne geschrieben hat, den Text jedenfalls, aber aus dem Jahr 1878. Der Zaunschlüpfer König ward, weil, das muss ich kurz sagen, er wurde früher tatsächlich auch Zaunschlüpfer oder Schneekönig genannt.
Ja, weil er im Winter singt.
Ne? Genau, weil er auch im Winter singt. Wie der Zaunschlüpfer König ward, weithin König Adler sah, wie der Frühling fern und nah, alles hätte schön geschmückt und erfreuet und beglückt. König Adler fröhlich war, rief, gut heil, du Vogelschar, morgen soll ein Turnfest sein, und ich lad euch alle ein. Und da kam die Vogelschar, Rabe, Drossel, Elster, Star, Meise, Häher, Weidewall, Kuckuckspecht und Nachtigall. Und man reckt sich, streckt sich, ringt, klettert, schwingt sich, hüpft und springt. Endlich kommt der Dauerlauf, König Adler spricht darauf, stellt euch jetzt in Reih und Glied, alle ohne Unterschied, wer am höchsten fliegen kann, der soll König sein fortan. Turda flog die ganze Schar, aber unterm Flügelpaar König Adlers saß versteckt, Herr Zaunschlüpfer unentdeckt. Als der Adler endlich doch matt ward, flog Zaunschlüpfer noch, höher noch ein ganzes Stück, kam als König dann zurück.
Oh, also, wie schön.
Genau, und das geht, glaube ich, auf Aesop zurück, wie du schon gesagt hast, aber er hat das nochmal in so eine Reimform gebracht. Genau.
Ja, und das ist eben so die Klugheit. Er gilt eben so als ein kluges Vögelchen, ne?
Ja, und durchsetzungsstark Vögelchen. Und wahrscheinlich hat das alles damit zu tun, dass er auf jeden Fall diesen Titel Zaunkönig errungen hat, mehr oder weniger. Genau, und du hast gerade schon gesagt, er hieß auch früher Schneekönig, und das liegt daran, für alle, die gerne die Vogelstimme lernen möchten, es ist einer der wenigen, der wirklich das ganze Jahr fleißig singt und eben auch im Winter, auch wenn Schnee liegt. Und da gibt es ja, wir haben ja über das Rotkehlchen gesprochen, da passiert das ja auch mal. Und so im Ende Januar, Februar, wenn die Sonne irgendwie rauskommt, kann auch mal eine Amsel leise flöten oder mal eine Meise. Aber der Zaunkönig ist natürlich sehr auffällig mit diesem schmetternden Gesang, wenn da ein Schnee liegt und es ist so still. Und man muss sich vorstellen, vor 400, 500 Jahren, es gab keine Autos, keine Geräusche. Wir wohnen ja in einer wahnsinnig lauten Welt jetzt. Und wenn dann diese Stille da war und dann dieser Vogel geschmettert hat, das ist klar, dass man dann natürlich dem irgendeinen einen Namen gibt.
Ja, klar. Ich muss auch leider dazu sagen, nochmal eine kleine traurige Geschichte.
Nein.
Aber finde ich wichtig, das nochmal zu erwähnen, dass der Zaunkönig, dem geht's ja eigentlich von der Population her gut, dass das aber auch ein Vogel ist, der leider oftmals Opfer von Katzenangriffen wird. Also gerade Zaunkönige sind so genau wie, was hatten wir eben noch? Die
Heckenbraunelle.
Heckenbraunellen, das sind so Vögel, die oftmals von Katzen erwischt werden, leider. Und ich weiß gar nicht, warum ich das sage, aber ich will es nochmal sagen, weil das ist ja ein Riesenthema schon lange in der Ornithologie oder auf jeden Fall bei Vogelfreunden oder Tierfreunden im Allgemeinen, was man mit Katzen machen kann oder ob man Katzen im Frühling rauslassen sollte, weil sie eben so viele Vögel töten, was leider wirklich der Fall ist. Also sie sind schon gute Jäger, Katzen. Und da will ich auch noch mal mit jemandem drüber reden, finde ich. Da sollten wir auch mal irgendwann jemanden einladen zu.
Ja, finde ich auch, weil da gibt es ja wirklich, also viele sagen, die fangen nur die Schwachen und was weiß ich. Ja, es ist wirklich ein schweres Thema, ein großes Thema. Es ist vor allem aber auch, was man nicht vergessen darf, zum Beispiel hier bei mir auf dem Land, wirklich Land, also nicht Kleinstadt, sondern wirklich Land. Es ist ein kleines Dorf. Hier leben unglaublich viele Katzen, die in Scheunen die Mäuse immer noch fangen, tatsächlich, das gibt's hier noch, und die wirklich irgendwie hier so halb wild sind. Und das ist, glaube ich, vielerorts ein Problem, weil du eben, weil die eine Katze irgendwo im Neubaugebiet, ja, ist auch irgendwie schwierig, aber diese Masse an so, ja, es macht am Ende wieder die Menge, die Masse. Und
ja, wahrscheinlich.
Wenn man da die Kontrolle verliert, ist das ein bisschen schwierig. Aber da würde ich auch gerne mal mit jemandem drüber reden, weil das ist wirklich auch ein Riesenstreitthema, weil viele VogelfreundInnen auch natürlich Katzen mögen. Das ist auch, glaube ich, für Menschen persönlich ein Konflikt. Und ich zum Beispiel habe entschieden, ich möchte keine Katze haben. Auch, also mir wurden auch schon Katzenbabys angeboten, die kein Zuhause mehr hatten. Also wirklich, wo gesagt wurde, die sind in Not, die müssen jetzt ins Tierheim. Aber ich habe gesagt, obwohl wir Platz haben, ich kann das nicht machen, weil ich kann nicht hinten meinen Naturgarten anlegen und mein Vogelhaus aufstellen und meine Nistkästen aufhängen. Und dann habe ich hier in Selbstverantwortung Katzen. So, aber... Ja. Das,
Philipp, finde ich auch. Und da muss man mal mit jemandem drüber reden, weil wir sind beide da nicht so total drin.
Genau.
Und ich finde das ein wichtiges Thema.
Ich finde es auch wichtig. Am Ende muss es jeder selber wissen, aber das können wir gerne mal besprechen. Fände ich sehr, sehr gut. Und ich glaube, warum der Zaunkönig davon besonders betroffen ist, ist natürlich, weil er keinen, also erstens, ich glaube, weil er eben nicht 90% des Lebens in den Baumkronen verbringt, wie der Pirol, sondern weil er 90% des Lebens in Reichweite von Katzen verbringt.
Also, ja, und weil er einfach eine Maus ist,
eigentlich. Ja, weil er eigentlich eine Maus ist, genau.
Ja, er ist eigentlich eine Maus. Ich hole jetzt mal unser Töpfchen, damit wir den neuen Vogel machen können.
Warte. Ja, ja. Wir müssen auch mal auffüllen. Also ich weiß, du sagst, da ist genug drin, aber wir haben diesen einen Post bei uns auf Instagram, wo man sich Sachen drunter wünschen kann. Und da schreiben die Leute immer noch fleißig was hin.
Ja.
Und wir werden das auch bald auffüllen. Aber es ist immer noch genug in der Dose. Und wenn man ein Vogelbuch aufschlägt, sieht man ja auch, es gibt genug Vögel. Also ihr werdet uns so schnell nicht los.
Nee.
Wir sitzen hier noch mit 100, ey.
Bah, nee, also das ist wirklich, da ist wirklich keine Not sagt man das überhaupt? Not am Mann? Nee. Egal, so, ich habe jetzt mal hier, ja, da ist noch viel drin, lass uns mal ziehen.
Wir ziehen mal. Also, ich sage, wir haben gar nicht Paare vorgelesen. Naja, okay, ich ziehe jetzt erstmal, also du ziehst jetzt erstmal.
Ja.
Ich sage jetzt, stopp.
Die Feldlerche.
Das ist auch ein schöner Vogel.
Das ist ein wunderschöner Vogel. Ist jetzt so ein bisschen außerhalb der...
Ja.
Aber was soll's?
Nee, also ist schon noch... Also ich sag ja, August ist für mich noch Sommer. Ist ein Sommervogel. Im Juli wäre es passender gewesen, noch so gerade. Aber ich würde sagen, das ziehen wir durch.
Wir ziehen das durch. Ich finde die auch interessant. Ich habe mit der Feldlerche sehr, sehr wenig... Kontaktpunkte, da freue ich mich drauf.
Ja,
dann lerne ich neue Sachen.
Du kannst dich da auch voll auf die Kultur stürzen, weil die Lerche ist natürlich, also es war die Nachtigall und nicht die Lerche.
Klar.
Und außerdem, ich habe da sehr viele Kontakte zu, seit ich auf dem Land wohne. Also das kriegen wir schön hin. Es kann sein, dass es auch eine teilweise traurige Folge wird, weil es ist eben auch einer dieser Vögel, die darunter leiden, dass die Landwirtschaft inzwischen so ist, wie sie ist. Aber dazu nächstes Mal mehr.
Allerdings. So. Ja gut, also ich freue mich heute richtig, weil es gibt einen wunderschönen Song, den ich für den Zaunkönig spielen möchte. Und zwar heißt der Song Jenny Wren von Paul McCartney.
Ach, wie schön.
Und er wurde geschrieben 2005 oder ist auf dem Album 2005 Chaos and Creation in the Backyard.
Okay.
Ich kannte den Song, hab ihn aber, wenn ich ehrlich bin, vergessen und hab ihn dann bei der Recherche gefunden und war richtig glücklich, weil ich dachte, wie geil ist das dann? Hab dann so ein bisschen nachgelesen. Und der Wren, also der Zaunkönig, ist tatsächlich der Lieblingsvogel von Paul McCartney.
Ach, wie schön.
Deswegen, ich dachte am Anfang, ja gut, vielleicht war es auch Zufall. Nein, ist es nicht. Also wenn man nachliest, warum er den Song Jenny Wren genannt hat, dann ist das so eine Mixtur aus einmal dem Wren sozusagen, weil das sein Lieblingsvogel ist, den liebt er am meisten, den hat er oft gesehen, sagt er, und freut sich immer. Und auf der anderen Seite gibt es eine Figur bei Dickens, den er sehr liebt, Our Mutual Friend heißt der Roman, und da gibt es eine Figur, die heißt auch Jenny Wren, und die ist sehr optimistisch und sieht immer das Schöne.
Ach, wie schön, wie der Zaunkönig.
Der Zaunkönig, und wie wir hoffentlich also ich fand das ganz schön, weil wir haben eine Zeit, wo man wo man nach guten Dingen manchmal suchen muss. Und da
hast du recht. Ich finde es auch schön, dass wir das jetzt am Ende dieses Podcasts sagen. Wir haben das ja schon mal gemacht, dass wir am Anfang so losgelegt haben, und das ergibt sich ja bei uns auch immer. Wir planen das ja nicht. Ich finde das auch wichtig. Wenn man sich jetzt überlegt, wie können wir jetzt über Vögel reden in solchen schweren Zeiten, aber vielleicht gerade deshalb. Also die sind ja einfach da, sie sind immer noch da, und ich finde diese Verbindung zwischen Mensch und Vogel, also jedem, man kann nur jedem gratulieren, der dieses Glück erkannt hat, finde ich, weil es gibt einfach nichts Schöneres, und wir leben in schweren Zeiten, und deswegen finde ich es super, dass wir das jetzt hier so durchziehen und du jetzt auch noch so ein schönes Lied rausgesucht hast.
Ja, das Lied ist melancholisch, aber vielleicht noch eine Sache, die ich ganz toll fand und ganz wichtig. Wir haben ja ganz am Anfang unseres Podcasts, haben wir ja auch die Amsel gemacht.
Ja.
Auf jeden Fall ziemlich am Anfang, wo wir ja auch das Lied von den Beatles gespielt haben, Blackbird.
Ja.
Und er sagt auch ganz klar, dass er Jenny Wren im Hinblick auf Blackbird geschrieben hat. Das heißt, also das ist auch eine Zupfgitarre sozusagen.
Ach schön.
Eine kleine Melodie auf einem Rhythmus sozusagen. Hm. Und er sagt auch, wenn man ihn fragt nach diesem Song, sagt er, ich habe den geschrieben, ganz klar im Kopf mit Blackbird.
Und das hast du doch so schön. Und da hast du doch erzählt damals, dass, jetzt korrigier mich, aber dass das der Lieblingssong seiner Frau war, oder? Also Lieblingsvogel, also die Amsel.
Nee, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es der Lieblingsvogel der Frau war, aber es war auf jeden Fall der liebste Song der
Frau. Dann so, okay.
Und die war wie man eigentlich weiß oder viele wissen, das war ja ein großer, großer Tierfreund und Naturliebhaberin sozusagen, und hat ja auch die Liebe in dieser ganzen Familie entfacht für Natur und Tiere.
Wie schön.
Ganz wichtig.
Also, dann freue ich mich jetzt auf den Wren. Und alle müssen jetzt mir verzeihen, dass wir heute nicht aus Pares Vogelbuch vorlesen. Es liegt neben mir, aber es passt jetzt nicht mehr. Und wir haben den Vogel ja auch gut beschrieben.
Finde ich auch.
Klein, braun, laut.
Klein, braun und süß. Einfach eine Maus.
Eigentlich sollten wir mal so ein Bestimmungsbuch schreiben. So mit ganz, wo einfach, also ein Bestimmungsbuch, wo drin steht, also das erste steht da immer dann süß.
Ja.
Und dann steht da so klein, braun und wie eine Maus. Und laut.
Da steht dann immer im ersten Satz, dieser Vogel ist ganz schön süß. Und dann geht's weiter.
Das wäre eigentlich sehr lustig.
Ja,
es gibt kaum einen Vogel, der so süß ist wie dieser.
Der ist wirklich süß.
Der ist wirklich süß. Also im Vergleich zu dem und dem ist der hier jetzt schon noch ein bisschen süßer. Also,
alright.
In diesem Sinne.
Also Philipp, bis das nächste Mal.
Mal Idiot und ciao. Bis zur Feldlerche. Tschüss.
Tschüss. She could sing.
other team.